als es schon relativ eindeutig war, dass Trump gewinnen wird, das hat mich schon mitgenommen. Also ich glaube, ich bin noch nie so langsam und demotiviert zu meiner Kaffeemaschine gegangen. Und ich sehe es aktuell nicht, dass eine Plattform wie zum Beispiel X ein großes Interesse daran hat, KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen. Gerade auch, wenn der Inhaber dieser Plattform fast jeden Tag einen KI-generierten Inhalt postet, ohne den zu kennzeichnen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass es der Welt besser geht, weil weniger Leute sich Sorgen ums Klima machen. Im Gegenteil.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch
darauf freuen. Das würden wir machen, wenn wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit
haben. Das muss ich jetzt dringend.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Absolute Mehrheit Podcast. Ich bin Viktoria Reichelt und vielleicht habt ihr gemerkt, dass die letzten Wochen von uns nichts kam. Denn wir haben eine kleine Release-Pause gemacht und sind jetzt aber zurück, juhu, mit einem völlig überarbeiteten Konzept. Denn es dreht sich hier nicht mehr nur alles um Politikerinnen und Politiker. Wir haben hier ganz viele neue, überraschende Gäste für euch, die auch irgendwie zum politischen, öffentlichen Diskurs in dieser Gesellschaft beitragen. Und die fragen wir nicht mehr nach drei Themen, sondern jeder Gast, jede Gästin bringt ein Herzensthema mit, das in ihren oder seinen Augen Deutschland zu einem besseren Deutschland machen würde. Und dann bringen wir als Redaktion auch noch ein Thema mit, wo wir sagen, ey, das wird gerade irgendwie gesamtgesellschaftlich und politisch zu wenig besprochen. Und ganz zum Schluss ziehen wir dann noch aus so einer witzigen Kiste ein paar Maßnahmen, die ihr uns aus der Community vorgeschlagen habt. Und die besprechen wir auch noch. Ihr seht, es gibt eine Menge zu besprechen. Unser heutiger erster Gast ist zwar kein Politiker im klassischen Sinne, aber er ist ein Mensch, der sich wahnsinnig viel politisch äußert. Und das ganz egal, ob zu den Themen Klima, zu queeren Rechten, aber auch zu Politik ganz allgemein. Die Deutsche Woke hat ihn 2021 zu einer der 8 Menschen erklärt, die die Gesellschaft gerade ganz bedeutend verändern. Er ist Aktivist, er ist Moderator, er macht auch immer wieder journalistischen Content. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Fabian Grischkat.
Hallo.
Hallo, der erste Nicht-Politiker hier auf diesem Stuhl.
Ja, das ist eine totale Anspannung. Das ist so eine Last, die jetzt auf meinen Schultern hier liegt.
Ja.
Ich glaube, ich kann nur alles falsch machen, oder?
Du musst das jetzt reißen, denn du bist in unserer neuen Staffel der erste Gast, der nicht Politiker ist. Das heißt, auf dir liegt jetzt eine Riesenlast. Du bist nicht Politiker, sondern du bist, ich habe mal in deiner Insta-Bio geguckt, Newsfluencer.
Furchtbarer Begriff, aber nutze ich mittlerweile selbst, ja.
Trifft irgendwie schon das, was du machst, ne?
Exakt, und das ist es. Also ich finde, der klingt einfach phonetisch nicht schön und gleichzeitig aber beschreibt er eben das, was ich tagtäglich tue. Nachrichten, so wie ihr ja auch irgendwie versuchen, in so eine TikTok, Instagram, Internet-Gussform zu packen. Und manchmal gelingt das, manchmal auch nicht.
Damit junge Leute noch irgendwie dranbleiben, ne?
Ja, so wie wir.
Jetzt leben wir ja in einer sehr bewegten Zeit. Das ist genauso eine Phrase, wie man sagt, Amerika ist ein tief gespaltenes Land. Wir leben aber tatsächlich in einer sehr bewegten Zeit. Wie hast du denn die letzten Wochen als Newsfluencer erlebt? Bist du da noch hinterhergekommen?
Nein, es ist natürlich pure Überforderung. Ich glaube aber, ich habe mir einen ganz guten Filter schon die letzten Jahre angeeignet. Was ist gerade wirklich relevant, auch für meine Community? Wo bin ich denn auch überhaupt relevant? Ich glaube, es ist ein großer Fehler, wenn Menschen wie ich versuchen, zu allen Themen eine fachliche Expertise sich anzueignen und sich zu äußern. Das wird nicht funktionieren. Also dementsprechend war es jetzt für mich gar nicht so überfordernd, weil zum Beispiel ein News-Ticker über die Geschehnisse in der Ampel ist jetzt nicht generell mein Content. Also den habe ich natürlich verfolgt, bei anderen, aber sah mich jetzt selbst nicht in der Pflicht, irgendwie gerade an diesem politischen Mittwoch, den wir wahrscheinlich nie vergessen werden, da habe ich jetzt nicht 5 Reels oder so gepostet. Aber natürlich nimmt es auch mich mit, ähnlich wie wahrscheinlich dich. Man kann sich ja der Nachrichten und der Weltlage nicht entziehen, also noch weniger in diesen Tagen. Und gleichzeitig aber würde ich auch behaupten, dass Menschen wie wir beide, ich muss aufhören, für uns beide zu sprechen, also vor allem ich.
Nein, wir sind, es ist schon...
Ja, ich sehe doch oft schon ein bisschen Parallelen. Ja. Ich würde sagen, du bist auch eine kleine Newsfluencerin.
Ja, vielleicht in anderen Funktionen, als ich jetzt hier sitze, aber vielleicht bin ich privat auch eine kleine Newsfluencerin, wer weiß.
Ja, und also du kannst mir ja zustimmen oder eben auch sagen, es ist ganz anders bei dir, aber ich glaube, man härtet natürlich auch über die Zeit hinweg so ein wenig ab. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich lebe am Rande des Zynismus, aber irgendwie von Jahr zu Jahr nehmen einen solche Ereignisse dann doch weniger mit, weil man natürlich auch in der Vorbereitung, also wenn man sich jetzt mit dem US-Wahlkampf zum Beispiel auseinandergesetzt hat, schon gesehen hat, das wird verdammt knapp und es sah wirklich nicht gut aus für Harris.
Ich habe jetzt vernommen, du bist überhaupt nicht schockiert gewesen von irgendwas, weil du auf alles vorbereitet warst. Ich muss trotzdem fragen, was hat mehr emotionale Regung in dir verursacht? Das Ampel-Aus oder der Trump-Sieg?
Puh.
Oder spürst du einfach gar nichts mehr?
Doch, Gott sei Dank. Also ich glaube, dann würde auch was falsch laufen. Ich glaube, Joko hat letztens bei Eva Schulz in einem Podcast auch gesagt, dass er tatsächlich auch in Therapie gegangen ist, als er merkte, er würde gar nichts mehr fühlen und spüren. Und an dem Morgen, als es schon relativ eindeutig war, dass Trump gewinnen wird, das hat mich schon mitgenommen. Also ich glaube, ich bin noch nie so langsam und demotiviert zu meiner Kaffeemaschine gegangen. Und meine Kaffeemaschine kennt mich. Ich bin sonst sehr langsam und demotiviert. Aber das war...
Neues Level.
Ja, also natürlich merkt man, oh, da passiert gerade was, was uns jetzt die nächsten Jahre beschäftigen wird. Das Gleiche gilt natürlich für das Ampel-Aus. Ich muss aber gestehen, das war so irre. Ich war an dem Abend im Fitnessstudio. Mhm. Komischerweise passiert mir sowas aber des Öfteren. Also ich bin dann immer an so unguten Orten und habe dann aber während, ich habe nicht mehr viel Sport gemacht, ich habe nur noch auf mein Handy geguckt und war da auch im ARD-Stream. Und dann standen auf einmal 4 Leute aus diesem Fitnessstudio um mich herum.
Wir
haben Public Viewing auf meinem Handy im Fitnessstudio gemacht, was jetzt mit der Ampel passiert. Ja. Und ich glaube, allein dieser, ich würde ihn mal kollektiven Fallschirm nennen, hat schon dafür gesorgt, dass ich es vielleicht ein bisschen besser verarbeitet habe. Aber also ich möchte diesen Mittwoch nicht nochmal erleben. Das war zu viel für meine Nerven. Beides. Aber ich kann nicht sagen, was mich mehr mitgenommen hat.
Ja. Das ist interessant, weil ich hatte auch so einen Public Viewing-Moment. Ich war in der Deutschen Bahn, als die Ampel zerbrach. Ja. Auf dem Weg nach Düsseldorf. Und da formierten sich dann auch so Grüppchen, die entweder am ZDF Livestream oder bei Phoenix oder ARD irgendwie waren.
Aber was muss ich denn hier sagen? Was ist denn
bei? Hier ist alles. Das ist ein Funk ist ja zum Glück ein Gemeinschaftsprojekt.
Ja, ja.
Kannst also nix.
Ich habe alle Streams geschaut.
Ja, ich auch gleichzeitig. Ja, ne? Ja. Second Screening. Fabian, du bist der erste Newsfluencer, der hier sitzt.
Schlimm.
Du bist folglich auch der erste Newsfluencer, der in diesem Podcast seine Vision von einem besseren Deutschland zeichnen kann, weil wir dich ja gebeten haben, eine politische Herzensangelegenheit mitzubringen. Also ein Thema, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, dass wir das angehen. Jetzt muss ich aber noch einmal fragen, weil me and you, we go way back. Ich kenne dich schon ganz, ganz, ganz lange von YouTube.
Oh Gott.
Und ich habe dich sogar mal in einer anderen Funktion, da war ich noch nicht Journalistin, habe ich dich mal beauftragt als YouTuber für ein Projekt. Da kannte ich dich schon, aber du kanntest mich noch nicht. Da warst du noch Teil von den Grigis.
Mhm.
Ich würde sagen, der Content, den ihr da gemacht habt, das war ein ganz anderer als die Themen, über die wir jetzt sprechen und über die du sprichst. Was war der Zeitpunkt, an dem du dich überhaupt politisiert hast? Oder warst du schon immer politisch und hast es bei den Grigis nicht so raushängen lassen?
Ich habe mich immer versteckt. Die anderen beiden haben gesagt, Fabian, das kannst du nicht machen. Ich wurde da zurückgehalten.
Ja.
Deswegen musste ich mich lösen.
Mhm.
Nein, also für, ich glaube, ich liefere mal ein bisschen Kontext für
die
99%,
die
uns nicht geguckt haben.
Ja.
Also ich hatte mal einen YouTube-Kanal, so bin ich ein bisschen in die Medienwelt gerutscht. Es ist ja doch immer lustig zu erfahren, wie man in die Medien seinen Fuß hineingesetzt hat. Bei mir war es ein klassischer YouTube-Kanal.
Ja.
Und du hast recht, wir haben überwiegend Comedy-Videos produziert. Aber wir waren nicht ganz unpolitisch, das möchte ich betonen. Wir haben schon früh uns auch mit Themen wie zum Beispiel Umweltschutz, Veganismus auseinandergesetzt.
Ja,
wir haben mal einen Shawn Mendes-Song parodiert, in dem es nur darum ging, dass keiner mehr mich mag, weil ich jetzt Veganer bin.
Mhm.
Das waren natürlich sehr einfache, kleine politische Häppchen, aber doch in einer gewissen Form war das schon politisch. Oder wir haben dann zur Europawahl 2019 eine Partei, in Anführungszeichen, also die es gerade hören, ich mache Anführungszeichen, eine Partei
gegründet.
Ihr könnt
ja auch zugucken, ne? Wenn ihr jetzt zuguckt, dann
würdet
ihr sehen, dass Fabian...
Hör mal, wie hier die Gänsefüßchen durch den Raum fliegen. Wir haben eine Partei gegründet, die Influencer-Partei, das war natürlich auch alles scherzhaft. Wir haben es immer Jugendsatire genannt und doch aber damit auch zur Wahl aufgerufen. Aber du hast vollkommen recht, natürlich in der Fülle, wie ich es heute tue, habe ich mich da nicht politisch geäußert. Das kam auch erst mit der Zeit. Ich habe relativ früh mich natürlich für politische Themen interessiert. Also ich würde schon sagen, ich war nie übermütig. Also ich habe auch mit 14, 15 schon geahnt, da wird es Menschen geben, die wissen wahrscheinlich viel mehr in diesem Bereich, den ich gerade für mich neu entdecke. Und erst mit, tatsächlich so 19 habe ich mich auch mal getraut, was zu diesen Themen ein bisschen mit mehr Tiefgang zu sagen, ich finde es heute schade, dass ich es nicht früher getan habe. Ich glaube auch, das ist ein großes Problem, dass jungen Menschen dann oft auch dieses Gefühl vermittelt wird. Ja, was kannst du schon zur Debatte beitragen? Du bist ja eben nicht irgendwie hier der Korrespondent der ARD, der seit 20 Jahren sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Das war im Rückblick vielleicht doch sowohl ein Fehler, wie ich mich aber auch möglicherweise davor bewahrt habe, einen hochpolitischen Tweet mit 16 abgesetzt zu haben, der mir heute
Karriere
dann immer,
für immer
du jetzt zum Beispiel dann vorgelesen hättest.
Ja.
Und ich glaube, das findet man bei mir Gott sei Dank nicht. Und ja, aber um es nochmal kurz und knackig zusammenzufassen, ich glaube auch, das Weltgeschehen und auch Bewegungen, die wir dann in Deutschland gesehen haben, wie zum Beispiel auch die Fridays for Future, größere soziale Gerechtigkeitsbewegungen, die so im Raum, im Zeitraum 2018, 19 aufkamen, die haben mich auch ein Stück weit politisiert und motiviert, weil ich natürlich auf einmal sah, okay, das ist gar nicht mehr so ein Außenseiter-Thema, ich junger Mensch, setze mich mit Politik auseinander, sondern das interessiert ja wirklich sehr viele junge
Menschen.
Eine
ganze Generation, manche sagen.
Ja, ja. Du kennst ja auch andere aus unserer Generation, die hängen jetzt nicht den ganzen Tag im ARD und Phoenix Stream, aber ich sah da zumindest so ein bisschen auch meine Verantwortung und Aufgabe, hey, vielleicht kann ich ja zumindest mal versuchen, Nachrichtenthemen so zu übersetzen, dass sie eben eben bei jungen Menschen ankommt. Wenn mir das mit Comedy halbwegs gelungen ist, vielleicht klappt es ja auch mit Politik.
Und es klappte. Und bevor wir noch weiter in dieses ganze Generation Greta-Thema etc. eintauchen, das machen wir später noch, lasst uns direkt mal in Fabians Herzensmaßnahme reinhören.
Parteien setzen zunehmend auf KI-generierte Inhalte. Diese Technologien helfen dabei, Botschaften ansprechender zu gestalten und den politischen Diskurs zu beeinflussen. Um sicherzustellen, dass Nutzer und Nutzerinnen erkennen, welche Inhalte tatsächlich echt sind, trat im August der Artificial Intelligence Act, kurz AI Act, in der EU in Kraft. Dieser verpflichtet Hersteller dazu, KI-generierte Bilder und Videos klar zu kennzeichnen. Wer sich nicht dran hält, für den sind hohe Strafen vorgesehen. Die Umsetzung bleibt bürokratisch. Der AI Act wird frühestens in 2,5 Jahren wirken. Bis zur nächsten Bundestagswahl setzt man auf die freiwillige Selbstverpflichtung der Entwickler und Parteien.
Ja, die nächste Bundestagswahl. Ein Thema, das alle JournalistInnen und Newsfluencer mal im nächsten Jahr verorteten. Dem wird auch immer noch so sein, aber die Bundestagswahl wird deutlich früher stattfinden, als wir uns das mal ausgewählt haben. Das heißt, das Thema ist jetzt noch mal viel aktueller, als es sowieso schon war. Wie bist du auf das Thema KI-generierte Inhalte gekommen?
Ja, ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei. Also gerade auch in den letzten Wahlkämpfen, wir haben das auch im deutschen Wahlkampf gesehen, haben Parteien, vor allem eine Partei, hat vermehrt auf die Nutzung von KI-generierten Inhalten gesetzt. Und das war die AfD, ohne jetzt hier ein großes Geheimnis draus machen zu wollen. Aber auch in anderen Ländern haben wir das gesehen, bei den Wahlen in Indien, aber auch bei den Wahlen in den USA. Dort tatsächlich zwar am häufigsten, aber gar nicht so häufig, wie wir es anfangs erwartet haben. Und doch fand da durchaus immer mal wieder so eine kleine AI-KI-Schlammschlacht statt. Und natürlich stellt man sich dann relativ schnell mit so einem journalistischen Hintergedanken ja auch die Frage, ist das eigentlich alles legal, was ich da gerade sehe? Dürfen die das? Was dürfen die eigentlich? Und wie werden Parteien das auch in der Zukunft nutzen? Und so habe ich dann mal ein bisschen angefangen, mich da mehr in die Thematik reinzufuchsen, durfte da letztens auch einen Gastartikel schreiben und habe, wenn ihr das nicht sogar als Frage jetzt vorbereitet habt, auch eine kleine Analyse mal durchgeführt mit so ein paar KI-Detektoren-Tools. Also wie nutzen die Parteien denn in Deutschland vor allem aktuell schon KI?
Mhm. Gut, dass du es ansprichst. Diese Erhebung haben wir natürlich gesehen und die fanden wir natürlich super. Deswegen habe ich mal was vorbereitet. Wir werden uns die jetzt mal gemeinsam angucken. Und wenn ihr jetzt gerade zuhört, dann guckt mal aufs Video in Spotify. Wir haben das Bild von dieser Erhebung nämlich mal eingeblendet. Da ist ja ganz klar, am meisten werden KI-generierte Inhalte in Deutschland von der AfD genutzt.
Das ist zumindest laut meiner Auswertung der Fall. Um die Methodik kurz zu erklären, ich habe mir alle Hauptaccounts der Parteien angeschaut. Alle Accounts, das ist ja auch die Frage, schaut man sich nur die Bundestagsabgeordneten an, auch die Landtagsabgeordneten. So oder so wäre das für meine Verhältnisse zu viel gewesen. Also da kann sich meinetwegen ein Forschungsteam mal drum kümmern, eine Uni kann sich dem widmen. Aber ich hätte es nicht geschafft. Deswegen habe ich mir nur die Hauptaccounts, also den AfD-Hauptaccount, den CSU, den CDU-SPD-Hauptaccount auf Instagram angeschaut und zwar vom 1. Januar bis, ich glaube, das war Anfang Oktober. Müsste ich es auch nochmal nachschauen, weil, aber bis
ich meine, ja. Diese, ich meine,
genau,
das
ich glaube, 1.10. ungefähr, also 10 Monate dieses Jahr über, wie oft wurden da KI Inhalte genutzt in den Postings. Und dafür habe ich 2 Tools genutzt. Im Endeffekt wurde jeder Post durch das jeweilige Tool gejagt. Die analysieren eben Bild, Video, aber auch Sprachdateien darauf, ob möglicherweise hier eine Verwendung von KI vorliegt. Das kann man natürlich nie zu 100% sagen. Wenn aber diese beiden, das sind die Tools, von denen man auch sagt, ja, die scheinen gerade am akkuratesten zu sein in dem Bereich. Wenn die beiden über 90% angeben, hey, hier könnte eine KI am Werk gewesen sein und auch mein Auge schon so den Verdacht hatte, ah, das sieht nicht ganz echt aus, dann wurde es als KI generiert eingestellt. Es kann natürlich auch, also eine minimale Fehlerquote wird mit dabei sein. Man muss aber auch sagen, also gerade bei der AfD sind die KI-Inhalte oft dann doch sehr deutlich zu erkennen. Oft aber auch gar nicht. Also die AfD hat zum Beispiel eine Friedenstaube, dieses klassische Symbol der Taube vor dem blauen Himmel. Das haben sie mit einer KI generiert. Das wäre jetzt nicht ein Post, den wir wahrscheinlich direkt untersuchen machen würden, weil wir uns ja auch denken, mein Gott, das verzerrt jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich die Realität. Diese Taube sah relativ real aus, aber wenn man genau hinschaute, sah man auch unten an den, nennt man das Füße, haben Tauben Füße, um hier mal eine ganz generelle...
Ich war jetzt irgendwie bei Krallen gewesen,
ne? So,
aber...
Das ist der richtige Begriff. An den Krallen sah man, da war so ein bisschen was verschwiemelt, so sehen keine Krallen einer Taube aus. So, aber das wäre jetzt gar nicht ein Post gewesen, der mir direkt ins Auge gesprungen wäre. Aber selbst da verwendet die AfD KI, wenn man es mal auf die gesamten Posts runterrechnet, ist so bei jedem fünften AfD-Post KI mit im Spiel, zumindest die ich finden konnte. Und das ist ja auch ein Riesenproblem, wenn wir politische Inhalte auf KI untersuchen. Das, was wir finden, ist natürlich oft schon viel und dramatisch, aber vor allem das, was wir nicht finden, ist ja diese große Gefahr. Also ich habe wahrscheinlich auch bei vielen AfD-Beiträgen gar nicht gesehen, was da möglicherweise noch von der KI erstellt wurde. Auch Textelemente lassen sich zwar auch mittlerweile ganz gut auf KIs untersuchen, sind aber auch nicht fehlerfrei. Also wie oft hören wir eine politische Rede, wo wir für uns vielleicht auch mal die Frage stellen, hat das gerade wirklich ein Mensch geschrieben oder kann es sein, dass hier vielleicht auch ein Satz mal von der KI kam?
Ja.
Also ich glaube, da ist auch eine große Gefahr in dem, was wir bisher gar nicht tracken können.
Jetzt hast du ja nicht mitgebracht, dass Menschen oder Parteien oder politische Institutionen kein KI mehr nutzen sollen, sondern dir geht es vor allem um die Anzeigepflicht. Ne? Dass wenn ich durch Social Media scrolle und einen Post sehe, der mit KI erstellt wurde, dass ich da vor allem direkt das Signal bekomme, der ist mit KI erstellt. Wir gucken nochmal auf diese Grafik, die du mitgebracht hast, auf deine Erhebung. Jetzt sehe ich da, AfD benutzt sowieso am meisten KI für Inhalte.
Ja.
Und davon als KI gekennzeichnet sind 0%. Unterschied zum Beispiel zu den Grünen oder zur CDU. Auch die benutzen KI, haben aber eine Anzeigerate von 100%.
Wo man auch sagen muss, also das waren bei den Grünen, glaube ich, 4 Posts, bei der CDU 1 oder 2. Und die haben sie gekennzeichnet. Aber es stimmt, die AfD verwendet tatsächlich in keinem ihrer Postings eine Kennzeichnung. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel die CSU keinen ihrer Posts gekennzeichnet hat. Da war aber auch fast jeder Post gleich, wo ich eine KI gefunden habe. Und das war ein Bild von Markus Söder. Was tatsächlich, also das war eine Radtour, die machen sie wohl regelmäßig oder haben sie regelmäßig gemacht, wo man dann mit Markus Söder Fahrrad fahren konnte. Vielleicht hast du da auch schon mal ein Video von gesehen. Es gibt unglaubliche Aufnahmen. Und um diese Radtouren zu bewerben, haben sie immer wieder das gleiche Foto nur mit anderen Terminen gepostet.
Ja.
Und da war tatsächlich ein Bild von Markus Söder. Und das haben sie nicht gekennzeichnet. Ich würde vielleicht aber sogar, dass ich das mal sage, die CSU so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Person, die das gepostet hat, möglicherweise gar nicht wusste, dass das KI generiert ist. Weil es auch, also es ist so ein gezeichnetes Bild. Man könnte auch meinen, da hat man einfach so ein bisschen so einen Filter drüber gelegt. Aber natürlich, also es fällt durchaus eben bei einer Partei, und das ist die AfD, auf, dass hier kein einziger Beitrag nicht mal im Ansatz gekennzeichnet wird.
Und das ist, glaube ich, mal ganz entscheidend, dass wir das einmal feststellen für alle, die jetzt vielleicht solche KI-generierten Posts schon gesehen haben, aber die gar nicht als solche erkannt haben. Da gibt es ein paar Unterschiede. Ne? Also KI ist euch vielleicht ein Begriff, klar, künstliche Intelligenz. Wir sprechen in diesem Kontext ganz viel über Deepfakes. Das sind sehr realistische Videos, die Gesichter und Stimmen täuschend echt nachahmen, sodass man eigentlich kaum merkt, dass die Fake sind. Ne? Seht ihr vielleicht ab und zu mal irgendwie auf Social Media. Und dann gibt es sogenannte Softfakes.
Mhm.
Softfakes sind klar erkennbare, computergenerierte Inhalte, die zum Beispiel Parteien nutzen, um ihre Botschaften emotionaler wirken zu lassen. Ich würde jetzt von dem, was du angewendet hast in diesem Volksverpetzer-Artikel, mal auf diese AfD-Post gucken und würde sagen, das sind ja solche Softfakes.
Ja.
Ne? Also wenn ich das angucke, ihr könnt jetzt mal gerne im Video reingucken, wir gucken mal auf so einen AfD-erstellten, KI-generierten Post. Wir sehen da eine Frau, die vor, ja, würde man sagen, irgendwie arabisch gelesenen, nordafrikanisch gelesenen Männern wegläuft. Die sind so ein bisschen im Dunkeln. Ne? Sie scheint irgendwie bedroht zu sein. Und da drauf steht, Abschiebungen sind Frauenschutz. Wozu nutzen die hier jetzt dieses KI-generierte Bild?
In erster Linie, um natürlich Stereotype zu verstärken. Also wir sehen auch bei der Frau, hier hat man eine weiße Frau mit blonden Haaren gewählt. Das ist auch ganz typisch, nicht nur bei der AfD. Wir sehen das auch bei anderen rechten Parteien in ganz Europa. In Frankreich im Wahlkampf wurde auch viel KI verwendet. Und die traditionelle Familie ist meistens eben eine weiße Familie. Sehr häufig, gerade bei den weiblichen Personen, mit blonden Haaren. Und dann haben wir eben das Gegenstück, die Gefahr, die Bedrohung, die hier nochmal künstlich verstärkt werden soll. Und das sind meist eben Menschen eher von einem nordafrikanischen Typ. Wir sehen hier hinten rechts auch einen schwarzen Mann, unscharf. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, die ich bei KI sehe, hier werden natürlich Feindbilder, die wir real ohne KI schon konstruiert haben, noch einmal mehr verstärkt. Also ich sehe die Gefahr gar nicht mal da drin, dass die KI jetzt die Weltherrschaft übernimmt oder dass eine KI selbst auf einmal Fantasiewelten erstellt. Das würde bei den Menschen gar nicht so ankommen, weil wir erkennen dann doch noch, dass es gerade sehr utopisch oder dystopisch. Aber sobald es reale Ängste verstärkt und natürlich im Wählerklientel der AfD besteht diese Angst vor Migration oder wenn sie halt von Massenmigration sprechen. Und das greift gerade eine Partei wie die AfD natürlich geschickt auf. Und hinzu kommt natürlich, dass sich auch künstliche Intelligenzen eher an historischen Daten bedienen, die oft natürlich auch nochmal von Stereotypen geprägt sind. Also man muss so einer KI gar nicht großartig erklären, wie sie jetzt zum Beispiel einen Mann, der eher arabisch gelesen ist, zu erstellen hat. Die macht das auf Knopfdruck schon relativ gut. Und eben diese Kombination aus diese Ängste, die schon in der realen Offline-Welt geschürt werden, dann noch ins Digitale transportieren mit so einer gewaltigen Bildsprache, ohne dies aber auch klar zu kennzeichnen, das halte ich für brandgefährlich.
Ich habe mal ein bisschen geguckt, weil ganz ehrlich, ich gucke jetzt dieses Bild an und ich würde relativ klar erkennen, dass das wahrscheinlich KI generiert ist. Weil diese Frau, die sieht sehr gut aus, sie ist sehr glatt gezeichnet, ne? Sieht aus wie mit so einem enormen Instagram-Filter drüber. Und Experten und Expertinnen beschreiben diesen Effekt von so KI-generierten Bildern als Uncanny Valley-Effekt. Ne? Also ich sehe, da ist eine Frau, ein Mensch, aber irgendwie sieht dieser Mensch so ein Tick unmenschlich aus, so ein bisschen zu perfekt, ein bisschen zu weich. Ich habe mich da gefragt, brauchen wir denn da überhaupt eine Kennzeichnungspflicht, wenn eigentlich das Bauchgefühl mir doch sagt, das ist KI generiert?
In dem Fall und auch in anderen Fällen, gerade wenn Personen verwendet werden, sehen wir das recht schnell. Ich habe aber auch schon, ich würde behaupten, ich habe ein relativ gut geschultes Auge, was so KI angeht, in meiner Recherche gemerkt, dass es oft gar nicht so einfach war. Auch bei Menschen, gerade wenn es Menschengruppen sind, wo man erstmal reinzoomen muss oder wo die Menschen so klein sind, dass man gar nicht mehr genau erkennt. Man hat ja früher immer auf die Finger geguckt. Sind da zum Beispiel sechs Finger oder vier Finger? Das war immer ein Indiz. Oder drei Beine. Ein Trump-Fan hat mal Bilder erstellt, auf denen Trump mit schwarzen Menschen posiert und auf einem Bild hockt er, beziehungsweise also er sitzt, aber es fehlt ein Stuhl, eine Bank. Da muss man aber auch erstmal in diese Gruppe reinzoomen und wir wissen ja durch andere Erhebungen, dass gerade auch junge Menschen sehr wenig Zeit mit einem einzelnen Post verbringen. Also im Facebook Newsfeed gab es mal so eine Erhebung vor 2 Jahren, da sind es 1,7 Sekunden. Und das ist nicht nur ein Wert für die Gen Z, sondern das war ein allgemeiner Wert. Unsere Generation wird wahrscheinlich bei einer Sekunde oder sogar drunter liegen. Und in dieser Sekunde erkennt man häufig nicht sofort die KI. Also wenn wir einen AfD-Beitrag jetzt ausgespielt bekommen und wir prägen uns dieses Bild innerhalb von 1-2 Sekunden ein, dann kann es eben dieses Gefühl, was wir möglicherweise auch schon in uns tragen mit, da gibt es ein Problem mit der Migration, das kann es verstärken und dass wir dann selbst unseren quasi Debunking-Fact-Check machen, das passiert dann oft nicht, weil wir dann schon wieder weiterscrollen.
Und wenn du gerade sagst, ne, die AfD erstellt sehr viele Posts mit dieser Technik, das stimmt ja, der öffentliche Raum wird geflutet mit Bildern, die eh schon bestehende Vorurteile nochmal reproduzieren. Ne? Und das befruchtet sich dann gegenseitig. Aber nicht nur die AfD arbeitet mit KI-generierten Inhalten. Ne? Du hast in deiner Erhebung auch gesehen, alle Parteien arbeiten mit KI-generierten Inhalten. Auch wir arbeiten zum Beispiel für Thumbnails, haben auch schon mit KI-generierten Inhalten gearbeitet. Ne? Wir haben jetzt gerade schon gehört, der öffentliche Raum wird mehr und mehr von KI irgendwie beeinflusst. Du hast gesagt, es braucht auf jeden Fall eine Kennzeichnungspflicht.
Ja.
Jetzt ist es so, dass es auf EU-Ebene eine Kennzeichnungspflicht gibt. Die ist beschlossen, ne, seit irgendwie Mitte, Ende dieses Jahres. Aber wir haben auch gehört eben im Einspieler, es dauert noch so 2 Jahre, 2,5, bis die Mitgliedstaaten das dann auch implementieren, ne?
Richtig.
In ihren Ländern. Das heißt, wir bewegen uns jetzt eigentlich die nächsten 2-2,5 Jahre, also auch im nächsten Bundestagswahlkampf, in einer Zeit, in der wir uns auf die Selbstverpflichtung von Parteien, Organisationen, Institutionen verlassen. Wie blickst du auf diese Jahre?
Ich glaube, das ist auch ein Satz, den ich in meinem Gastartikel geschrieben habe. Eine furchtbare Prognose.
Ja.
Ich bin nicht naiv genug, um genügend Vertrauen sowohl in Parteien als auch, also man erwartet ja eben auch von den Anbietern, aber auch den sozialen Netzwerken, den Plattformen, diese freiwillige Selbstverpflichtung. Wir haben das ja in anderen Bereichen schon gesehen, wie gut das funktioniert. Überhaupt nicht. Das macht mir schon Sorge. Gleichzeitig natürlich kann man so einen Prozess auf EU-Ebene auch schwer beschleunigen. Also funktioniert es eben mal, wenn von der EU-Kommission ein neues Gesetz auf den Weg gebracht wird, dann dauert das eben auch, bis es implementiert wird. Dann gibt es da auch nochmal Stufen, welches Unternehmen und welche KI wie nach Risikofaktor eingeschätzt wird. Was wir aber ganz klar sagen können, vor allem für die Bundestagswahl, egal wann sie nächstes Jahr stattfindet, und selbst wenn sie nächstes Jahr im Dezember stattfinden würde, würde dieses Gesetz noch nicht greifen. Und wir erleben das ja eben gerade auch bei extremeren Parteien, die haben kein Interesse daran, freiwillig so etwas zu kennzeichnen. Und das sehen wir nicht nur, wenn wir die Beiträge analysieren. Das sagen sie auch ganz direkt. Es gab zum Beispiel bei der Europawahl, vor der Europawahl, ein paar Monate zuvor, haben sich alle Fraktionen aus dem Europaparlament auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt für einen fairen Wahlkampf. Und da wurde natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz mit aufgenommen. Und da stand ganz klar drin, ja, also wir erklären uns freiwillig dazu bereit, dass wir jeden KI-generierten Beitrag kennzeichnen. Ja, es gab eine Fraktion, die das nicht unterschrieben hat. Das war die ID-ID-Fraktion, der damals noch die AfD angehörte. So, also da hatten wir es dann auch mal schwarz auf weiß, dass hier kein Interesse besteht. Aber auch in Interviews äußert sich die AfD immer sehr vage. Ironischerweise fordern sie eine Kennzeichnung im Unterricht. Da haben sie Anfang des Jahres im Bundestag zumindest einen Antrag gestellt, dass SchülerInnen keinen Nachteil haben, wenn sie zum Beispiel KI nicht nutzen im Vergleich zu ihren MitschülerInnen, und dass es im Unterricht klarer gekennzeichnet werden muss. Sobald es aber natürlich um ihre eigenen Parteiinhalte geht, schweigt man da eher, beziehungsweise man hat sich auch schon mal sehr locker geäußert, ja, so wäre das eben im Wahlkampf. Und natürlich würde man da auf Emotionen setzen. Mhm. Aber auch mal über eine Partei wie die AfD hinaus. Ich sehe es aktuell nicht, dass eine Plattform wie zum Beispiel X, ne, die Elon Musk gehört, ein großes Interesse daran hat, KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen, gerade auch wenn der Inhaber dieser Plattform fast jeden Tag einen KI-generierten Inhalt postet, ohne den zu kennzeichnen. Meta hinkt auch unglaublich hinterher. Und auch in den anderen Parteien, ja, wir können jetzt darauf hoffen, dass die CSU demnächst mal erkennt, dass ein Bild von Markus Söder KI-generiert ist und das kennzeichnen.
Das hat er aber selber gemacht. Da habe ich auch nochmal ein Bild gefunden.
Ja, er hat es einmal, ja.
Ne, wo wir das alle spaßig gemacht haben.
Ja.
Den sehen wir, guckt gerne mal rein. Markus Söder als 80er Jahre Held.
Genau, diese 90s oder genau, 90s Yearbook Challenge, das hat er auch in der, also alleine, dass er in der Caption auch die 90s Yearbook Challenge erwähnt hat und geschrieben hat, was glaubt ihr, welches Bild ist echt, welches nicht, hat er es ja dadurch auch gekennzeichnet. Was mich ein wenig schockierte, war, dass ich ja alle Parteien angefragt habe. Ich habe den allen, wie man das so macht im Journalismus, um eine schriftliche Stellungnahme gebeten und eine Mail geschickt. Ich habe auch tatsächlich von fast allen Parteien bis auf die AfD und das BSW Antworten bekommen. Und die CSU hat mir als positives Beispiel, wie sie heute schon KI verwendet, diesen Post von Markus Söder geschickt.
Ach, spannend.
Und ich brauchte wirklich 5 Minuten, um für mich jetzt erstmal zu entscheiden, ist das gerade gut, was ich hier gelesen habe? Oder zeigt es das, also wenn man auf der einen Seite die AfD hat mit fast 90 KI-generierten Posts in 10 Monaten, die wirklich genau wissen, was die da tun, und dann kommt halt die CSU und sagt, ja, wir verwenden das auch schon, und dann schicken sie halt als Beispiel diesen Post von Markus Söder. Das macht mir auch ein bisschen Sorge. Also das zeigt natürlich, dass die demokratischen Parteien, vor allem auch die christdemokratischen Parteien, ja möglicherweise noch nicht ganz auf dem technischen Stand sind, wie es dann doch die Rechtspopulisten aktuell sind. Ja.
Also wir halten mal fest. Das Gesetz ist verabschiedet. Es kommt jetzt auf die Implementierung in den Mitgliedstaaten an. So, da müssen wir jetzt also warten.
Schützt uns aber nicht für den nächsten Wahlkampf.
Die Parteien verpflichten sich zum großen Teil, aber bringt erstmal auch nichts, weil zum Beispiel die AfD verpflichtet sich nicht und hält sich auch nicht dran. Spielt also weiter nach ihren eigenen Regeln. Was also tun? Ich habe einen sehr interessanten Vorschlag gefunden aus Australien. Da gibt es gerade einen Gesetzesvorschlag, der jungen Menschen erst ab 16 Jahren Zugang zu Social Media geben soll. Da ist jetzt nicht ausschlaggebend, dass die AfD KI generierte Inhalte macht, sondern es geht mehr um die Mental Health Probleme, die junge Menschen in Australien durch die Nutzung von Social Media haben. Und da sagte der Premier und Parteichef Anthony Albanese, ich möchte, dass Eltern sagen können, tut mir leid, Kumpel, aber das ist gegen das Gesetz. Ist das eine Lösung, dass wir sehr jungen Menschen einfach verbieten, auf Social Media zu sein? Oder ist das ein Wegschauen vom eigentlichen Problem Social Media?
Ich kann den Ansatz natürlich verstehen und denke, wir sollten uns auch in Deutschland mehr damit beschäftigen, wie wir im sozialen Raum Social Media für Jugendliche konformer gestalten, weil wir auch hier in Studien sehen, dass immer mehr junge Menschen vor allem eine Abhängigkeit entwickeln, auch ihre schulischen Leistungen dadurch beeinträchtigt werden, auch ihre soziale Entwicklung sich unglaublich stark verändern kann, je nachdem wie und wie häufig sie Social Media nutzen. Also das ist durchaus natürlich ein relevantes Thema. Man macht sich's damit aber auch ein Stück weit zu einfach. Wir kennen diese Debatten auch in Deutschland. Ich weiß noch, nach der letzten Europawahl wurden die Stimmen laut TikTok allgemein zu verbieten. Es fühlt sich natürlich auch vermeintlich erstmal gut und einfach an. Gerade in der Politik sucht man immer schnelle, einfache Lösungen. Ich glaube, auch wenn man TikTok komplett verbieten würde in Deutschland, hätte das relativ minimale Auswirkungen auf Wahlausgänge, weil das, was dort ja passiert, sowohl mit der Verwendung von KI, aber auch ganz grundsätzlich auf Social Media, ist ja im Endeffekt einfach nur ein Weiterführen einer Debatte, eines Gefühls, einer Stimmungslage, die wir in der realen Welt sehen. Also seltenst wird ja ein Thema völlig frei konstruiert auf Social Media, was so gar nicht real existiert. Also dementsprechend ist es, glaube ich, immer ein ganz gutes Ablenkungsmanöver, es darauf zu schieben. Nichtsdestotrotz, und auch, also um auch diesen Punkt zu machen, 16 Jahre, also in Deutschland sprechen wir da gar nicht von einer relevanten Wählergruppe. Also auch wir sind schon keine relevante Wählergruppe. Ja. Junge Menschen auch zwischen 18 und 29 machen einen unglaublich geringen Anteil aus. Aber gerade alles unter 18 oder in dem Fall sogar unter 16 ist natürlich auch in Anbetracht zum Beispiel bei einer Bundestagswahl völlig egal. Also spielt es jetzt in dem Feld keine Rolle. Ich glaube, trotzdem müssen wir Wege finden, wie wir den Jugendschutz auch auf Social Media weiter vorantreiben. Und darüber hinaus, ob 16 oder 60, und das ist ja eben auch meine Forderung in dieser Sendung, brauchen wir einfach eine klare Kennzeichnungspflicht. Egal, ob TikTok jetzt in den USA oder in Deutschland, Australien, China, wann auch immer verboten wird, noch existiert, wächst oder schrumpft. Auf diesen Plattformen müssen KI-generierte Inhalte gekennzeichnet werden, so wie ich auch schon vor über einem Jahr eine Kennzeichnungspflicht für journalistische Inhalte gefordert habe.
Aber das ist total spannend, weil was wir da eigentlich gerade sehen, ist, dass wir Social Media technisch, obwohl das unser Leben so krass prägt, ne, es prägt deinen Job, es prägt meinen Job, es prägt auch unser Privatleben, es prägt die politische Sphäre ungemein, es prägt die Wahlentscheidungen von Menschen, es prägt die Meinungsbildung von Menschen. Und das alles, obwohl Social Media eigentlich, wenn man sich jetzt so die Menschheitsgeschichte anguckt, noch total in den Kinderschuhen steckt. Also wir sind total davon beeinflusst, aber checken, können auch nicht checken, was für einen riesen Einfluss das auf unsere Gesellschaften hat, auf das Leben, das wir leben. Und wir versuchen jetzt im Nachhinein dieses, ich sag's mal, es ist ja Fluch und Segen zugleich, nur so eine Phrase, dieses Biest so ein bisschen einzufangen mit irgendwelchen Regularien, aber es ist uns im Prinzip schon so ein bisschen entwichen.
Ja.
Ja.
Da kann ich kaum etwas
hinzufügen. Da kann man eigentlich jetzt gar nichts zu sagen.
Na, ich bin ja hier, um ganz schlaue Sachen zu sagen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich hatte auch mal den radikalen Ansatz dann vor einem Monat. Wäre ich vor einem Monat hier gewesen, meine These gewesen, KI einfach komplett verbieten.
Ah, das lieben ja auch die Deutschen, ne? Also das wird ja auch diesem AI-Act zum Beispiel jetzt vorgeworfen, ne? Dass zum Beispiel deutsche Unternehmen oder Unternehmen generell sagen, ja, das ist jetzt wieder so ein Überregulieren, so ein europäisches von einer Technologie, die total zukunftsweisend ist.
Die FDP rotiert.
Aber auch andere. Also ich kann das schon verstehen. So ein europäischer Drang der totalen Kontrolle bei einer Technologie, die aber auch davon lebt, dass man sie vielleicht nicht bis zum Ende kontrolliert.
Man darf ja auch nicht vergessen, KI hat durchaus unglaublich positive Aspekte. Deswegen, also meine Forderung nach einem kompletten KI-Verbot war natürlich totaler Quatsch. Ist mir eher abends mal in der Kneipe eingefallen. Man kommt an diesen Punkt, wenn man halt irgendwann realisiert, wir haben die Kontrolle eigentlich jetzt schon verloren. Aber natürlich, um diese Seite auch zu erwähnen, gerade im medizinischen Bereich werden wir in den nächsten Jahren noch unglaubliche Durchbrüche durch künstliche Intelligenz erleben. In diesen Forschungsgebieten ist das super wichtig. Da differenziert aber auch dieser AI-Act. Da gibt es trotzdem auch berechtigte Kritik, beziehungsweise würde ich mich jetzt mal nicht in der Rolle sehen, das so zu kritisieren, wie zum Beispiel ein Forschungsinstitut im medizinischen Bereich jetzt ihre Kritik da äußert. Aber im Bereich der generativen KI und gerade auch was den Wahlkampf und die Nutzung dieser generativen KI von Parteien angeht, herrscht der wilde Westen. Und was es natürlich so gefährlich macht, ist, dass es so einfach geworden ist. Du hast gerade eben schon den Unterschied zwischen Deepfakes und Softfakes erklärt. Deepfakes kennen wir schon länger. Ich weiß, dass ich mich mal versucht habe, an Deepfakes heranzutasten. Ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren. Also zum Beispiel, ich hätte dann ein Video von dir hier aus dem Podcast und würde da mein Gesicht künstlich drüberlegen. Aber ich habe immer noch eine real existierende Quelle. Bei einem Softfake wird ja wirklich ein komplett neues, künstliches Bild generiert. Diese Deepfakes waren aber schon komplexer. Da musste man sich so ein bisschen mit den Programmen auskennen und auch grundsätzlich, wie so eine Technik funktioniert. Das konnte man nicht mal eben in 3 Sekunden erstellen. Ich habe was mitgebracht, um nämlich die andere Seite zu zeigen, wie schnell sich so ein Softfake erstellen lässt. Den haben wir jetzt zum einen in der Bildsprache, aber hier sind wir in einem Podcast. Deswegen habe ich mal eine kleine Tonspur mitgebracht. Ja. Ich bin hier mit der U-Bahn hingefahren und ich habe deine Stimme in dieser U-Bahnfahrt über eine App klonen lassen.
Jetzt bin ich aber gespannt, was du mich da erzählen lässt.
Ich darf ja die App hier nicht, glaube ich, erwähnen. Ich müsste, glaube ich, 3 Apps...
Es gibt noch viele andere, genau.
Es gibt noch viele andere, aber all diese KI-Anbieter kosten meistens zwischen $25 im Monat. Also auch ein Betrag, der nicht allzu hoch ist. Also auch die finanzielle Hürde ist nicht wirklich da. Ich lade mir das Ding runter, ich packe da 3 Prompts rein und dann habe ich zum Beispiel... Ich spiele das einfach mal ab, ne?
Mach mal.
Dann habe ich das hier, um das klar zu kennzeichnen. Das ist nicht Viktoria Reichelt. Was Sie nun hören, hat Viktoria Reichelt so, also zumindest wissen wir nicht, ob sie es gesagt hat.
Letztens wurde mir auf YouTube ein Video vom Kanal Die da oben vorgeschlagen. Was bitte soll das sein, Die da oben? Geht es da um Astronauten und deren Podcast Absolute Mehrheit ist eher absoluter Rotz? Sorry, ist nur meine Meinung. Disclaimer, das habe ich nie gesagt. Ich habe das nicht gesagt, aber ja, es ist total krass.
Faktencheck wird nachgereicht.
Genau.
Ja, aber also sehr, sehr plump. Ich musste daran denken, Sascha Lobo saß mal bei Markus Lanz und hat gezeigt, wie man ein KI-Bild generiert. Und ich habe mich damals geärgert, weil ich dachte, das ist so simpel. Aber anscheinend bei dem Markus Lanz-Publikum war das bahnbrechend. Auch meine Eltern haben mir erzählt, ja wow, wie schnell das geht. Diesen Move wollte ich jetzt heute auch mal hier bringen. Aber also du merkst es und es hat mich jetzt nicht viel Zeit, nicht viel Geld gekostet. Und natürlich, wenn dann die Frage kommt, ist das rechtlich erlaubt? Nein, also du könntest jetzt dagegen, wenn ich es auch veröffentlichen würde, vorgehen und sagen, das verletzt deine Persönlichkeitsrechte. Spielen wir das aber mal weiter. Ich bin jetzt ein anonymer Account, der aus dem AfD-Vorfeld kreiert wurde. Bis da überhaupt jemand herausfindet, wer dahinter steckt, bis da eine Anzeige gestellt wird, bis dieser Inhalt entfernt wird, vergehen Tage, Wochen, manchmal Monate, oft passiert gar nichts. Das heißt, auch auf einer juristischen Ebene haben wir natürlich Grundlage, die in Gesetzestexten stehen, sind aber in der Durchsetzung auch eher machtlos, als dass wir die Macht da noch haben.
Ich glaube, es wird gerade total klar, wie groß dieses Thema ist. Und wir könnten sicher auch eine ganze Stunde über dieses Thema sprechen.
Nächste Phrase.
Aber genau, wir starten mal rein in die zweite Thematik, die wir mitgebracht haben. Und ich sag mal so, bei KI haben wir das Problem vielleicht jetzt erst verstanden. Beim nächsten Thema haben wir das Problem schon ein bisschen länger verstanden, auch wenn man das gar nicht annehmen mag, so wie es heute aussieht.
Kriege. Trump als nächster US-Präsident, Regierungskrise in Deutschland. Und dann war da ja noch die Klimakrise. Die ist in der gesellschaftlichen Debatte der letzten Jahre ganz schön nach hinten gerutscht. 2024 liegt die weltweite Durchschnittstemperatur bei 1,54 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Die Vereinten Nationen haben vor kurzem die höchste Alarmstufe für das Weltklima ausgerufen. Besonders spannend, nachdem in Deutschland die Ampelkoalition zerbrochen ist, gibt es gute Chancen, dass die neue Regierung von der Union angeführt werden würde. Und die hat gerade erst ihre neue Energieagenda für Deutschland vorgestellt, die einiges verändern würde.
Wir kommen mal wieder zu den ganz irdischen Dingen hier, ne? Regierungskrise, wahrscheinlich unionsgeführte neue Regierung. Und während wir uns um all das Gedanken machen und während Trump in den USA Präsident wird, gibt es ja die Klimakrise, die weiterhin wütet. Also wir haben es jetzt gerade wieder in Spanien gesehen, wir sehen es in anderen Teilen des globalen Südens, ne? Das geht alles so weiter. Und meinem Empfinden nach ist das als Thematik in den letzten Jahren total in den Hintergrund gerückt, weil einfach andere vermeintlich schlimmere Dinge passiert sind, die zumindest mal akuter sind, ne, in ihrer Bearbeitung. Jetzt ist die Ampel am Ende. Wie ziehst du denn als ja doch auch klimainteressierter Mensch und als Mensch mit einer Klimaexpertise, du hast dich schon bei Fridays for Future engagiert, ne, hast das Thema auch schon oft behandelt. Was für ein Zeugnis würdest du denn der Ampel ausstellen, wenn es um ihre Klimapolitik geht?
Puh, ja, das ist eine schwierige Frage, weil es da immer starke Schwankungen gibt. Also wir hatten zum Beispiel erst in diesem Jahr die Novelle im Klimaschutzgesetz, die natürlich in Fachkreisen des Klimaschutzes für ordentlich Aufregung gesorgt hat, weil dadurch natürlich der Druck auf wichtige Klimaschutzmaßnahmen unglaublich genommen wurde. Ich glaube, diese Novelle zu erklären, würde jetzt ein bisschen in den Rahmen
sprechen. Ich versuche es ganz einfach. Also es gab Klimaziele pro Sektor.
Ja, richtig.
Jeder Sektor, zum Beispiel Verkehr oder Bau, musste ein Ziel erreichen.
Ja.
Die Sektorteilung hat man aufgehoben. Das heißt, die Bundesregierung muss nur noch ein Gesamtziel erreichen. Und es ist im Prinzip scheißegal, wo eingespart wird. Hauptsache, man kommt auf ein Sparziel. Das wurde von Experten und Expertinnen kritisiert.
Richtig, weil es natürlich, also es sorgt dann dafür, also die Sektoren, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, die diese Klimaziele gerissen haben, das war zum einen der Bausektor, das war aber vor allem auch der Verkehrssektor unter der Führung von Volker Wissing.
Nun parteilos,
genau, in Klammern nicht mehr FDP, der sich vehement in seiner Amtszeit, ähnlich wie es Vorgänger auch getan haben, gesträubt hat, eigentlich wichtige Umschiftungen im Klimaschutzbereich vorzunehmen. Und das sah er eben am Ende dann, er hat ja jedes Jahr dann ein Zeugnis bekommen und er konnte seine Ziele, die Ziele zur Emissionsreduzierung nicht einhalten. Und für ihn kam das natürlich gelegen, dass jetzt die Sektorziele aufgeweicht werden, weil andere Sektoren sind tatsächlich fortschrittlicher. Im Energiesektor machen wir große Fortschritte. Hier würde ich auch die Ampel loben, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Natürlich aus einer Klimaschützerperspektive nicht schnell genug, aber wir kommen voran.
Schneller als vorher.
Schneller als absolut. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, aus welchen 16 Jahren wir kommen. Das ist ja auch bei uns beiden. Also ich würde auch sagen, du hast eigentlich auch nur Angela Merkel vor der Ampel so wirklich.
Ich bin so alt, dass ich vielleicht noch ganz kurz bewusst Gerhard Schröder wahrgenommen habe.
Okay.
Aber mehr als Figur und als Person, die ich schon mal gesehen habe.
Aber dann halt mit der Grundschultüte.
Genau.
Und ne, genau. Ja, ich habe vielleicht im Kindergarten auch mal irgendwas von einem Schröder gehört. Mhm. Aber eigentlich haben wir ja nur diese Ära Merkel so wirklich politisch bewusst erlebt. Und da wurden viele, sehr, sehr, sehr viele transformative Entscheidungen verschlafen, nach hinten geschoben. Wir haben uns abhängig gemacht von fossilen Energien. Wir haben uns abhängig gemacht, aber auch eben von den Autokraten, die diese fossilen Energien bereitstellen. Da war die Ampel auf einem guten Kurs und ich möchte Robert Habeck nicht allzu sehr loben. Mhm. Ich glaube, man muss ihn aber wirklich zugutehalten, dass vor allem in einer so auch geopolitisch schwierigen Lage, wir hatten den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Ich weiß noch, dass ich mir eine Decke zum Anziehen gekauft habe, weil ich dachte, scheiße jetzt. Also,
ich muss Putin jetzt ja aber, ne?
Ich mach die Heizung aus,
ja.
Ich zahle doch hier nichts für Putin.
Genau.
Ja, wirklich. Und oder wir haben auch gar kein Gas mehr. Es war ja auch, sind die Gasspeicher, reichen die aus? Heizung runtergedreht, bin in der Decke bei mir zu Hause rumgelaufen. Robert Habeck, aber auch die Bundesregierung insgesamt haben es ganz gut geschafft, uns durch diese Krise zu manövrieren, haben dadurch natürlich auch Projekte, fossile Projekte gefördert, haben andere Abhängigkeiten hergestellt, gerade auch was die gesamte Debatte um das Thema Gas, um LNG-Terminals angeht. Da sind natürlich Klima- und UmweltschützerInnen nicht happy. All in all würde ich aber sagen, im Vergleich zu der letzten Regierung und möglicherweise auch der Regierung, die auf uns zukommt, wer weiß, wie die aussehen wird, hat die Ampel nicht den schlechtesten Job gemacht. Zufrieden bin ich aber nicht. Also auf einem Zeugnis würde ich sagen, 3-. Mhm. Ich glaube, das kommt gut hin.
Mhm. Ja, du sagst das ganz richtig, ne? Also wo wir große Fortschritte gemacht haben, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien.
Ja.
Und gleichzeitig sind wir natürlich jetzt am Status quo, an dem Punkt, dass trotz Ausbau der erneuerbaren Energien oder gerade auch deswegen, weil dieser Ausbau dieser Netze unglaublich viel Geld kostet und das wird letztendlich übertragen auf Bürger und Bürgerinnen, Strompreise super hoch sind. Das ist die Debatte der letzten Wochen, ne? Wo auch die Union immer wieder gesagt hat, ey, die Wirtschaft geht hier gerade zugrunde, weil die Industriestrompreise für unseren Backbone-Wirtschaftszweig einfach wahnsinnig hoch sind. Das ist ja so die Debatte, die wir gerade haben. Ich habe das Gefühl, es geht gerade relativ wenig um Klimaziele, sondern sehr viel um die deutsche Wirtschaft. Und natürlich geht Energie, Wirtschaft, Klima, das geht natürlich alles Hand in Hand. Wir haben es schon gesagt, es wird eine neue Regierung kommen und die wird höchstwahrscheinlich, wenn man sich die aktuellen Umfragen guckt, unionsgeführt sein.
Ja.
Und die Unionsfraktion hat vor kurzem die neue Energieagenda vorgestellt. Und das fand ich ganz interessant, da mal reinzulesen. Das liest sich nämlich ganz anders als das, was die Ampel jetzt so die letzten Jahre gemacht hat. Da steht unter anderem drin, möglichst eine Reaktivierung der ausgeschalteten Atomkraftwerke. Da wurde gesprochen von, Zitat, ideologisch begründeten Fehlentscheidungen der Ampel. Die CO2-Bepreisung soll das Leitinstrument werden. Die EEG-Förderung soll auslaufen. Wirtschaft und Klima müssen viel mehr zusammengedacht werden. Friedrich Merz hat auch vor kurzem bei Margret Illner von einem Energiemix gesprochen. Ne? Also das kann nicht nur erneuerbar sein, sondern da muss fossil dabei sein. Der Fokus von diesem Papier ist ganz klar Wirtschaft. Wirtschaft muss wieder vorangebracht werden.
Ja, das ist keine Überraschung. Friedrich Merz hat auch schon vor einigen Monaten zu Ursula von der Leyen gesagt, also auf EU-Ebene gesagt, Green Deal schön und gut, aber Wirtschaft first. Mhm. Er stellt jetzt den Green Deal nicht ganz in Frage, wie das zum Beispiel die AfD tut. Aber aus auch ähnlichen Äußerungen wissen wir, dass er zum Beispiel da auch kein großer Fan ist. Auch die Frage um Atomkraft spaltet natürlich, Atomwitz, ein wenig auch innerhalb der Union, denn wir haben es gesehen jetzt beim Energiegipfel, der tatsächlich einen Tag vor diesem katastrophalen Mittwoch stattfand. Da hat übrigens die Union gesagt, ja, das war ein bisschen Zufall und sie hätten nicht ganz in den Kalender geschaut. Sie haben da Fehler eingeräumt, weil ihnen so ein bisschen vorgeworfen wurde, wie könnt ihr denn am Tag der US-Wahl einen Energiegipfel veranstalten? Das interessiert doch eigentlich gar keinen und das war wohl, ja, da waren sie auch ein bisschen in Eile und hätten das wohl nicht auf dem Schirm gehabt. Aber da kamen sie eben zusammen und da war auch der Vorstandschef von RWE mit dabei, was finde ich auch schon mal wieder sehr unionig ist. Also, dass man natürlich bei so einem Gipfel ihn einlädt und ihm einen großen Raum da verschafft. Ich bin mir unsicher, ob das zum Beispiel bei einem Energiegipfel der Grünen Partei der Fall wäre. Aber er hat dort gesprochen und relativ kurz und knackig die Träume der Atomenergie in Deutschland zunichte gemacht. Also gerade auch die großen Energiekonzerne wie zum Beispiel RWE, die haben gar kein Interesse daran, die Atomkraftwerke, die aktuell ja wieder abgebaut, zurückgebaut werden, wieder neu aufzubauen. Und auch Friedrich Merz hat tatsächlich schon mal Anfang des Jahres in einem anderen Interview erwähnt, dass da die Entscheidung, die kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen, die wäre schon gesetzt. Trotzdem taucht das als Möglichkeit immer wieder auf. Was natürlich auch daran liegt, dass tatsächlich aktuell eine Mehrheit in Deutschland, eine knappe Mehrheit, passt hier zu eurem Podcast, sagt nein, also es war ein Fehler, dass wir so schnell aus der Atomenergie ausgestiegen sind. Aber auch wenn es immer als Option in diesen Energiepapieren auch der Union steht, ist es relativ unwahrscheinlich. Ich glaube, was entscheidender ist, ist die Frage der Finanzierung. Auch wenn wir uns anschauen, ein CO2-Preis und auch ein CO2-Zertifikatshandel, wie wir ihn ja auch auf EU-Ebene haben, ist an sich ein gutes und auch unvermeidbares Instrument. Allerdings auch
ganz kurz als Erläuterung vielleicht, der CO2-Preis, wer CO2 ausstößt, muss zahlen und der CO2-Preis wird möglichst immer höher, sodass möglichst immer weniger ausgestoßen wird.
Was die letzten Jahre auch oft nicht so ganz geklappt hat, da viele dann mal wieder auch dramatisch um die Hälfte, jetzt ist er wieder leicht gestiegen. Naja, an sich ist ein CO2-Preis natürlich ein wirksames Instrument. Problem ist nur, und da müssen wir mal kurz in so ein kleines Gedankenexperiment abtauchen, 20% des verursachten CO2s weltweit fällt überhaupt in diesen CO2-Preis. In der EU sind es knapp 40%. Das heißt, wirklich vollumfänglich wirksam ist es nicht, weder in der EU noch global. Hinzu kommt, dass tatsächlich auch einige Unternehmen so ein bisschen mit der Meinung der Bevölkerung spielen und darauf hoffen, also die stellen sich gar nicht mal vehement gegen den CO2-Preis, weil sie diesen Preis nachher durch ihre gestiegenen Kosten für ihre Produkte auf die Konsumenten weiterführen. Und das spüren die. Wir spüren das, wir sehen, alles wird teurer. Und wenn sich dann dieser Eindruck verfestigt, weil der CO2-Preis angehoben wurde, zahle ich jetzt mehr für Produkt XY, heißt CO2-Preis gleich schlecht, heißt Klimaschutzmaßnahmen zerstören meine Lebensgrundlage. Ich bin also nicht mehr ein großer Fan von Klimaschutzmaßnahmen. Und davon wiederum profitieren langfristig gerade die Unternehmen, die natürlich in diesem Bereich überhaupt keinen Fortschritt erzeugen. Also das ist ein gefährliches Spiel. Und die Frage ist auch, wie will die Union das finanzieren? Weil sie schließt zum Beispiel ja auch eine Abkehr von der Schuldenbremse aus. Sie ist kein Fan von Sondervermögen. Ganz im Gegenteil, sie möchte nicht die Vermögenssteuer wieder einführen. Sie möchte auch überhaupt die Steuerlast bei Mehrverdienenden eher senken. Also es gibt aktuell überhaupt keine realistische fiskale Planung, wie die Union diese Vorhaben umsetzen möchte. Und ich glaube, das ist der große Kritikpunkt von meiner Seite am Unions Energiepapier. Einiges davon klingt schön und gut, die Umsetzung steht aber wirklich in den Sternen.
Und trotzdem versteht es die Union ja gerade sehr gut und das macht sie natürlich auch in ihrer Rolle als Oppositionspartei, ne? Und jetzt auch so im Wahlkampfmodus. Trotzdem versteht es die Union sehr gut, glaube ich, das aufzugreifen, was viele Deutsche gerade bewegt und was viele Deutsche auch mit der Ampel unzufrieden macht, ist natürlich, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland irgendwie schlechter wird. Wir sehen dauernd relativ schlechte Prognosen. Alle sagen so, der kränkelnde Mann Europas. Und mich interessiert gerade so ein bisschen dieses größere Bild, weil letztendlich, das ist ein Papier, die Union wird in eine Koalition gehen, was man dann umsetzt, ne, bleibt fraglich, aber was sich daraus ja ableiten lässt, ist eine andere Schlagrichtung, als wir es jetzt bei der Ampel gesehen haben.
Ja.
Ne, es geht wieder zurück zur Wirtschaft, die Deutschen wollen irgendwie wieder mehr Kohle haben, sie wollen, dass es der deutschen Wirtschaft besser geht und was dieses Papier ja sagt ist, Klima ja, aber Klima bitte auch mit großem Blick auf die Wirtschaft. Und das finde ich ist so ganz sinnbildlich für das, was wir gerade erleben in dieser Zeit von so Polykrisen, ne, auch wieder so ein geflügeltes Wort, also einfach viele, viele Krisenherde auf der Welt, sodass Klima so ein bisschen zurückrückt. Und du hast aber am Anfang erzählt, du hast dich durchaus auch politisiert zu einer Zeit, wo Klima sehr, sehr wahlentscheidend war, sehr wichtig war für die Politisierung junger Menschen. Ich frage mich jetzt, werden wir überhaupt noch mal eine Zeit erleben, wo das Klima als wahlentscheidendes Thema so wichtig wird, dass es andere Krisen übersteigt? Weil ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht, die könnt ihr euch jetzt hier angucken, wenn ihr gerade im Videomodus bei Spotify seid. Das sind die Themenbereiche, die bei der Europawahl dieses Jahr für Menschen wahlentscheidend waren. Und wir sehen da ganz krass an erster Stelle Migration und Asyl. Dann sehen wir Sicherheit und Frieden. Und dann kommt als drittes mit nur 11% Klima und Umwelt.
Dem könnte ich jetzt die neueste Shell-Jugendstudie entgegenstellen, in der wir sehen, dass Klima- und Umweltthemen gerade bei jungen Menschen weiterhin einen großen Stellenwert haben. Das würde aber nicht dein Argument in Gänze widerlegen und ich stimme dir auch zu. Natürlich war bei den letzten Wahlen und wird bei den kommenden Wahlen der Bereich Klimaschutz, Umweltschutz nicht die Rolle spielen, wie sie es zum Beispiel 2019, aber auch noch 2021 getan hat. Schauen wir uns aber die Entwicklungen an. Wir haben es dieses Jahr auch wieder, wir haben es dieses Jahr geschafft, ohne wieder über die 1,5-Grad-Marke zu springen. Also
1,54, ne, war so der Schnitt.
Richtig, ja. Richtig. Und
deswegen hat ja auch die UN jetzt den Klimanotstand nochmal ausgerufen.
Genau.
Ja. Oder die höchste Alarmstufe fürs Klima.
Exakt. Und wir sehen ja wir sehen in dem Bereich ja eher keine positive Entwicklung. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass Extremwetterereignisse weiterhin zunehmen, aber auch, also nicht nur in ihrer Häufigkeit, sondern auch Intensität. Wir blickten dieser Tage nach Spanien, aber auch die nächsten Katastrophen stehen leider vermutlich in Deutschland bevor. Das heißt, dieses Thema wird nie in den nächsten Jahren sich ganz verdrängen lassen. Ich müsste jetzt spekulieren, wenn ich sage, ob das in einem oder zwei oder drei Jahren wieder relevant wird. Also dass es an erster Stelle steht. Mhm. Das ist natürlich auch davon abhängig, wie sich die anderen Krisen entwickeln. Das heißt ja nicht, dass es der Welt besser geht, weil weniger Leute sich Sorgen ums Klima machen. Im Gegenteil. Es bleibt aber, glaube ich, trotzdem weiterhin ein entscheidendes Thema, eben auch gerade für die jungen Generation. Und aber um auch nochmal auf die Wirtschaft einzugehen, die Frage wird bei einer Union geführten Regierung sein, wie gut die Union auch wirtschaftlich in Bezug auf Klimamaßnahmen beraten wird. Ob sie sich verleiten lassen von schnellen Gewinnen, von populistischen Entscheidungen. Ich meine, Markus Söder fordert ja weiterhin auch, dass wir auf die Atomkraft setzen müssen. Das wird ein Irrweg sein. Wie eng arbeiten Sie eben mit Energiekonzernen zusammen, die aktuell aber auch eher auf den schnellen Gewinn und nicht auf die langfristige Sicherung Ihres Unternehmens ausgelegt sind? Und wie ernst nehmen Sie auch BeraterInnen, die schon lange zum Beispiel zum Bruttoinlandsprodukt forschen und wie sich das eben auswirkt, wenn wir keine Klimaschutzmaßnahmen ergreifen? Es gibt eine Erhebung von Deloitte, die sich mal angeschaut haben, wenn wir nichts, also wenn wir keine Maßnahmen ergreifen, welche Folgen das hat. Und die waren schon gravierend. Also da werden wir bis 2070 auch wirtschaftlich eher auf dem Abstieg sein. Und das ist vielleicht auch eine naive Hoffnung, so wie die naive Hoffnung, dass KI-generierte Inhalte besser gekennzeichnet werden durch Parteien. Aber es ist aktuell ja auch eine Koalition, eine schwarz-grüne Koalition oder also eine Koalition, in der zumindest auch eine grüne Partei in der Regierung weiterhin eine Rolle spielt, nicht auszuschließen. Und selten waren die Wahlprogramme zwischen Union und Grünen im Bereich des Klimaschutzes so nah beieinander, wie sie es aktuell sind. Mhm. Also wie gesagt, ich möchte nicht mich der Naivität vollkommen hingeben, dass wir mit der Union, aber ein kleines bisschen Hoffnung, weil wir auch andere Stimmen in der Union haben als Friedrich Merz und Jens Spahn. Klar, Friedrich Merz hat jetzt bei Maybrit Illner gesagt, er findet Windräder hässlich. Mhm. Das würde ich sagen, ist nicht die Gesamtmeinung, die Union vertritt. Und man sagt in der Talkshow vielleicht auch mal schneller was, als man es wirklich meint. Ich würde nicht sagen, die Hoffnung ist voll und ganz verloren. Sie braucht aber auch zivilgesellschaftlichen Rückhalt. Die Union weiß, dass, da gab es eine Erhebung, unter konservativen Wählern in Deutschland 60% aktuell sagen, der Klimaschutz ist wichtig. Und selbst im Juni 2023, wir erinnern uns, da war das Heizungsgesetz, die Debatte gerade quasi an ihrem Höhepunkt, haben nur 40% gesagt, dass Deutschland zu viel im Bereich Klimaschutz macht. Das heißt, die Union weiß, auch in ihrer konservativen Wählergruppe ist das weiterhin ein Thema. Und wenn diese Zahl bleibt, wenn diese Zahl sogar noch steigt, wenn wir zum Beispiel zivilgesellschaftlich Druck aufbauen, auch auf eine Partei wie die Union und eben aus ihrem eigenen Wählerklientel Druck aufgebaut wird, dann würde ich im Vergleich zur letzten Bundestagswahl sagen, stehen wir da programmatisch gar nicht so schlecht da, um mal so ein bisschen Optimismus hier reinzubringen.
Ja, das ist doch auch mal was Schönes, ne?
Ja, es ist ein sehr, sehr theoretisch konstruierter und auf viel Hoffnung basierter Gedanke.
Ja, und inwiefern wir in der nächsten Regierung das mit dem Klimaschutz noch besser hinkriegen, aber auch die Wirtschaftsleistung wieder ein bisschen ankurbeln und wie man das verzahnt und wie man das schlau verzahnt, wir wissen es gerade noch nicht. Wir können nur abwarten und hoffen, aber das mal zu diesem Thema. Wir sind gerade in so einem bisschen Zwischending und warten mal ab, was da kommt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf deine Bewertung von dem, was da kommt. Wir haben
ist das jetzt eine Einladung, dass ich dann...
Das ist eine Einladung, genau, dass du dann irgendwann wieder hier sitzt.
Ich wollte jetzt gerade eine Zahl sagen, aber ich kann noch nicht einschätzen, in wie vielen Monaten ich dann
wieder
hier
sitze. Nee, das ist ja gerade, genau, wir sind hier alle, das ist alles total volatil, Leute.
Der gläserne Podcast, wir wissen gar nichts.
Wir wissen hier noch gar nicht, wie es weitergeht. Was wir aber wissen, ist, dass wir jetzt mal zur dritten Maßnahme kommen, die wir in dieser Folge besprechen. Und da weiß ich genauso wenig wie du. Ich weiß nur, dass ich jetzt so eine Magic Box hier rausgreifen muss. Und das ist die Magic Box. Und hier ziehen wir jetzt mal, ich glaube, du darfst ziehen. Ich bin ja Gastgeberin.
Muss ich als Gast, ne?
Genau, ja. Du kannst da aus der magischen Box jetzt mal was rausziehen. Und wir sprechen über diese Maßnahme. Nicht gucken. Ich glaube, du erkennst aber sowieso nichts. Ja, super. Das finde ich gut. Ja.
Ist super?
Ja, ich finde es diskutabel. Was steht denn da?
Führerschein ab 80 Jahren entziehen. Personen ab einem Alter von 80 Jahren verlieren automatisch ihren Führerschein. Optional, sie bestehen eine jährliche Eignungsprüfung, um ihre Fahrtauglichkeit zu bestätigen.
Ich bin der Meinung, das würde Deutschland tatsächlich zu einem besseren Land machen. Bin ich dir ganz ehrlich? Ich habe einen Führerschein.
Ich habe keinen.
Du hast keinen?
Ja.
Okay.
Aber
ich habe einen Führerschein und ich würde mich natürlich als super gute Autofahrerin bezeichnen, so wie das aber 80% der Autofahrer und Autofahrerinnen in Deutschland machen, dass sie denken, sie gehören zu den Besseren.
Und 90% wahrscheinlich der 80-Jährigen.
Genau, genau. Und ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Habt so Momente im Straßenverkehr mit, würde ich sagen, durchaus senilen Personen im Auto, wo ich so dachte, Alter, oder auch wenn man sieht, wie ein Rentner, ein super alter Rentner aus dem Auto aussteigt und sich denkt, wenn der so läuft, mit der Reaktionszeit, wie drückt er dann auf die Bremse? Also ich finde, dass, ich weiß nicht, Führerschein ab 80 Jahren entziehen, das ist natürlich auch total gegen die Freiheit. Ich würde es vielleicht ein bisschen abschwächen und sagen, nochmal eine Fahrprüfung.
Ah.
Also, dass man dann schon nochmal ran muss.
Also, fahr offen. Also, das ist dann der FDP-Weg.
Genau. Ich würde tatsächlich
kein
freiheitlich,
Verbot,
aber gerade
Freiheit,
nicht Verbot,
ja, genau.
Sondern nochmal vielleicht eine Prüfung ab 80 Jahren, die man nochmal ablegen muss.
Senil offen.
Ich würde es vielleicht sogar ab 75 einführen, ganz ehrlich.
Ja. Ich habe auch gerade gedacht, 80, also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, also statistisch gesehen sieht es sehr gut aus, dass wir beide 80 Jahre alt werden. Aber was ich vorhin schon meinte, man wird irgendwie älter, wenn man im Journalismus tätig ist. Ich weiß nicht, ob ich 80 werde. Aber ich habe auch
oder
aktuell
ob du
keinen
Führerschein
genau,
machst.
Ob ich noch einen Führerschein mache. Ich glaube, aus einer Sicherheitsperspektive der 80-Jährigen gegenüber, also sie selbst betreffend, ist es vermutlich auch gar nicht schlecht, wenn sie weniger Auto fahren. Also dieses Argument würde ich mal voranstellen, dass es nicht so übergriffig wirkt. Also nicht nur ich profitiere davon, sondern
also
ich glaube, sie
auch der
80-Jährige, der dann halt vielleicht nicht den Unfall baut. Dementsprechend schließe ich mich grundsätzlich dieser Forderung an. Aber auch hier, wenn wir von sozial gerechten Transformationen sprechen, würde ich sagen, die muss einhergehen mit eben auch einer Förderung vom ÖPNV. Also ich bin Dorfkind, ich komme vom Dorf. Da gab es bei mir einen Schulbus und das war's. Und dieser Schulbus hat mich übrigens auch nicht zurückgefahren. Der hat mich zur Schule gebracht, aber dann, na, schauen.
Muss es gehen.
Richtig. War wirklich furchtbar. Und es hat sich bis heute wenig verändert. Und ich glaube, also das kann man ja als Anreiz nehmen, wenn wir es schaffen, dass 80-Jährige, ob die dann auch noch Bus fahren können oder Bahn fahren können, dahingestellt. Aber naja, also zum Beispiel meine Oma, die jetzt auf die 80 zugeht, die fährt noch sportlich Bahn und kommt damit auch gut klar. Also wenn wir auch außerhalb der Städte den ÖPNV ausbauen, Fahrgemeinschaften bilden, wir als junge Menschen auch die Verantwortung übernehmen, hey, in unserer Familie, auch die Älteren wollen mal ein bisschen rauskommen, ne? Auch die Oma mal mitnehmen, den Opa mal mit ins Auto packen und halt irgendwo hinfahren. Weiß ich nicht, was Menschen mit 80 gerne machen, aber irgendwo werden sie schon...
Zum Bingo spielen.
Ja, genau, zum Bingo-Abend fahren. Also wenn wir auch da so ein bisschen entgegenkommen, ich glaube, dann ist das gar keine Maßnahme, über die sich so viele beschweren.
Wir werden es sehen. Das war aber eine tolle diplomatische, versöhnliche Antwort für den Schluss.
Ja, ich bereite mich schon mal auf meine parteipolitische Karriere vor.
Ich bin gespannt, was kommt. Ja. Bevor du die startest, aber noch als traditioneller Abschluss für diesen Podcast. Du hast uns jetzt mal so ein bisschen deine Vision von einem besseren Deutschland gezeichnet.
Ja.
Um mal bei deiner Herzensmaßnahme zu bleiben, Fabian. Mhm. Wenn das dann hier mal in Deutschland in 2 Jahren implementiert ist, weit nach dem Bundestagswahlkampf 2025, dass alle Parteien bzw. alle Menschen im Internet ihre KI-generierten Inhalte auch so versehen müssen. Mhm. Welchen Song hörst du dann zum Feiern, dass das erreicht wurde?
Ich hoffe, dass Marco Buschmann auf seinem Soundcloud-Profil MB Sounds, darf ich das bewerben hier in dem Podcast? Ja, oder?
Okay, Ausnahme.
Ja, solltet ihr alle folgen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Marco Buschmann wahrscheinlich dann schon Alben veröffentlicht hat in den Charts, mindestens auf Platz 3, wenn nicht sogar 1 liegt. Er wird einen passenden Hit haben und den werde ich in Dauerschleife hören. Also mein wirklich auch außerparlamentarisches, aber doch parlamentarisches Stil ist, dass Marco Buschmann eines Tages in meinem Spotify Wrapped auf dem ersten Platz steht.
Da muss ich aber einmal als Realitätskritiker reinkommen und sagen, Marco Buschmann, MB Sounds gibt es nicht auf Spotify, den gibt es nur auf Soundcloud.
Genau,
ne?
Genau, aber dass er den Sprung
wagt. Dass er den Sprung schafft.
Dass zum Beispiel, wenn das hier eines der großen Major-Labels gerade hört, frag doch auch mal an.
Ja, ne? Aber bis dahin...
Der Mann hat mehr Zeit.
Natürlich unsere neue absolute Mehrheit-Playlist auf Spotify zu füllen, brauchen wir jetzt noch einen Song von denen, den wir direkt...
Es?
Die gibt es ab jetzt.
Oh, da war ich schlecht vorbereitet.
Ja, den wir direkt draufpacken können.
Ui.
MB Sounds würden wir nachtragen, sobald das kommt.
Sobald das kommt. Da fällt mir sofort ein, weil wir gerade auch viel über Hoffnung gesprochen haben und ich glaube, wir beide hoffen ja auch, dass die Welt sich doch wieder in eine gute Richtung bewegt. Von Tokotronic gibt es den Song Hoffnung, der, glaube ich, auch sehr unmittelbar nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, nach dem Beginn veröffentlicht wurde. Ich glaube zufällig, aber es passte damals schon gut. Schöner Song, Hoffnung, Tokotronic. Hau ich auf die Liste. Sagt man das nicht
Haut,
so?
Haut Fabian Grischkat auf die Liste. Tokotronic mit Hoffnung. Fabian, danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Maßnahmen mitgebracht hast, Maßnahmen mit uns besprochen hast. Vielen Dank, dass du in der absoluten Mehrheit warst.
Sehr gerne.
Und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperball im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, aka Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.